DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Heute sind wir zu Gast bei Sauerbruchhatten in Berlin. Mit den Partnern Lina Lahiri und Sibylle Bornefeld und dem Associate Philipp Hesse wollen wir über das Thema Fassaden uns unterhalten. Also über den Entwurf, die Realisierung, Weiterentwicklung, den Städtebau, über Möglichkeiten und Grenzen und vielleicht auch die KI in der Fassadenentwurfsplanung. Ganz schön viel. Vielleicht fällt auch ein Aspekt unter den Tisch. Das DBZ-Team heute ist Benedikt Kraft. Hallo in die Runde.
Hallo. Hallo zusammen.
Bevor wir zum Thema Farbe kommen, die verbindet man ja irgendwie mit Sauerbruchhatten, untrennbar. Wie kommt es eigentlich, dass mit dem Begriff Fassade immer auch etwas Negatives mitschwingt, Stichwort Fassadenarchitektur? Liegt es an den Gestaltern, den Bauherren, den Vorschriften? Wer möchte?
Fassadenarchitektur kommt vielleicht von der Vorstellung, es gibt ja die sogenannten Fassadenmenschen, wo man dann sagt, ich kann demjenigen nur vor den Kopf gucken. Ich weiß überhaupt nicht, was in dem Menschen vorgeht. Und vielleicht ist es so gemeint, dass dort die Unterstellung mitschwingt, dass das Äußere nicht unbedingt was mit dem Inneren zu tun hat. Das kann unserer Ansicht nach auch was Positives sein. Es muss gar nicht unbedingt was Negatives sein, aber es heißt ja, dass ich etwas verberge, etwas verhülle. Und vielleicht ist das ein negativer Aspekt, den Menschen mit dem Begriff Fassadenarchitektur verbinden.
Aber gibt es sowas wie ehrliche Fassade? Also muss eine Fassade ehrlich sein? Du hast ja gerade angedeutet, muss nicht immer das?
Ich glaube nicht.
Okay.
Ich glaube nicht. Ich glaube gerade, wir haben da ganz spannende Diskussionen, gerade wenn es um historisierende Fassaden geht, die ja gerade politisch auch sehr umstritten sind oder sehr viel diskutiert werden. Das ist so ein Fall, wo ich denke, da koppelt man das Innere vom Äußeren ab und man weiß nicht so genau, ob das der richtige Schritt ist.
Aber ich finde auch, dass eine Fassade wie so eine Hülle sein dürfen. Ne? Es dürfen einfach auch nicht die Schicht sein, dass die nasse Teile weghalten, sondern es darf auch einfach schön sein. Es darf was machen für den Stadtraum. Es darf was tun für die ganze Umgebung, weil man muss ja sagen, dass mehr Menschen sieht die Fassade und die Gebäude von außen als von innen oft. Das heißt, man macht ja dann den Außenraum, gibt man ja da im Wand sozusagen. Das finde ich auch ganz spannend mit Fassaden. Wir finden es ja auch, bei uns ist das ja kein Schimpfwort. Ne? Bei uns ist die Fassade einer von den wichtigsten Teilen der Architektur. Und die Leute, dass die Fassaden bearbeiten können innerhalb der Büro, sind wirklich höchst geschätzt, weil wir brauchen dieses Spiel, wenn wir ein Gebäude entwerfen, dass jemand weiß, nicht nur, wie es aussehen soll, sondern wie es funktionieren können.
Aber wie plant man denn dann eine Fassade? Also das klingt jetzt so ein bisschen so, als würde man Fassaden gestalterisch zuerst angucken, städtebaulich. Klassisch ist es doch auch so, oder es gibt zumindest die beiden Theorien, man plant ein Gebäude von innen nach außen, das heißt also, ich mache erst das, was innen ist und richte danach meine Fassade aus, oder ich schaue mir an, was könnte das für eine super Fassade an diesem Platz sein, die muss das und das haben, das und das können, und wie bringe ich dann da noch Räume rein?
Ja, das ist so ein iterativer Prozess, also es spielt ja alles ineinander rein. Zu Beginn ist sicherlich der Städtebau interessant, da wird die Struktur natürlich vom Gebäude vorgegeben, die dann wieder Einfluss hat auf den Städtebau, und dann kann man sozusagen dieses Hin und Her immer weiter entwickeln. Also man kann natürlich nicht das Innere komplett negieren, aber der städtebauliche Kontext ist natürlich genauso wichtig.
Wenn man es macht, also ich denke da an die Kommandantur von Bertelsmann, wo irgendwie die Fenster durch eine Fassadenebene durchlaufen oder die Fassadenebene innen hängen vor den Fenstern, aber es ist dennoch eine historisierende Fassade, da schien das Äußere ja wichtiger gewesen zu sein. Darf man das denn eigentlich oder ist das, kann man das besser machen? Ich will jetzt keine Kollegenschelte haben, aber vielleicht davon mal abgesehen. Also ist immer die Frage, was ist denn wichtiger? Ist sozusagen das Äußere das Wichtige oder ist das Innere? Idealfall hängt immer beides an beidem.
Wir ziehen da so unsere Energie draus. Ne? Also es bedingt sich alles miteinander und dann durch, sag ich mal, Zufälle, die vielleicht von innen heraus wichtig waren, entwickeln sich Fassaden. Also das ist immer so ein Prozess, wo man auch Sachen aufgreift einfach.
Ich glaube, es ist total wichtig, was du eben gesagt hast, diese iterativen Prozesse und Schritte, dass man immer mal wieder zurückspringt. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich entwickle eine Fassade aus dem Innern heraus und ich stelle mir jetzt mal ein Bürogebäude vor, das hat möglichst flexibles Büroraster. Von dem berühmten 1,35. Wir kennen diese Orte in der Stadt, wo wir dann plötzlich diese durchgerasterten Fassaden bekommen, allen Meter 35, ein Pfostenanschluss von einer mobilen Trennwand oder Trennwand. Da dann was dagegen zu setzen in dem Kontext und das bewusst aufzubrechen, halte ich dann für einen verantwortlichen Schritt. Und auch aus dem Bewusstsein heraus, dass eigentlich der Nutzerkreis oder der städtische Nutzerkreis der größere Nutzerkreis ist als der, der das Gebäude selbst benutzt.
Ja, definitiv. Was würdet ihr denn sagen, dass sich Fassaden einem gewissen Modetrend unterworfen sehen? Oder anders gefragt, haben sich Fassaden typologisch verändert mit einer größeren Geschwindigkeit? Also sind die Durchlaufzeiten auch andere geworden als früher?
Auf jeden Fall. Also ich denke, dass die gute Fassade ist ja ein Fassade, das nicht mutig ist, sondern immer irgendwie sich angemessen fühlen. Und das ist natürlich ein Problem. Momentan in der ganzen Reuse-Diskussion ist ja, es geht ja nicht mehr um schöne Gebäude zu wiederverwenden, sondern es geht um alle Gebäude wiederverwenden. Und dann haben wir natürlich auch die Problematik von den 90er-Jahre-Fassaden oder Anfang 2000er-Fassaden, das jetzt schon total out sich anfühlt und man schlechte Gewissen hat, da überhaupt was zu machen, aber eigentlich können die nicht weitermachen, wie die sind. Das sind typische Kurzinvestments für eine kurze Zeit, das nicht, das mutig vielleicht war in dem Moment, aber nicht 20 Jahre halten können. Und unser Anspruch ist ja immer, dass man immer was macht, das wir 100 Jahren halten. Und was macht man dann, dass es heute sich auch angemäß fühlt und dass es nicht historisch ist, sondern einfach alle diese Schritte machen können. Das finde ich wirklich eine schwierige Aufgabe für die Architekten, aber auch unsere Verantwortung, dass wir schaffen, dass es schöne Räume wird jetzt, aber auch die nächsten 100 Jahre.
Ich finde es ein bisschen schade, dass du jetzt gerade sagst, mutige Fassaden haben keine lange Lebensdauer. Es gibt doch sicherlich auch Fassaden, die vielleicht schon 200 Jahre alt sind oder 100 Jahre, die damals total mutig waren, weil sie etwas gemacht haben, was es noch nicht gab und die heute immer noch akzeptiert sind und auch heute noch irgendwie funktionieren.
Ich meinte nicht mutig, sondern mutig.
Modisch.
Modisch. Sorry. Okay, ja, okay, dann habe ich dann.
Ja. Sorry, nee, mutig finde ich auf jeden Fall. Es, oft ist ja sogar so, dass die Fassaden, dass man heute entwerfen, vielleicht noch nicht akzeptiert werden, aber dann die nächsten 100 Jahre wirklich stilistisch total hochgehängt wird, weil die allgemeine Mensch vielleicht heute nicht versteht, dass das der Zukunft ist. Hm. Also da gibt es ja in der Geschichte auch viele Beispiele.
Gibt es ein Sauerbruch-Hatten-Projekt?
Ja.
Dann nicken alle drei. Das heißt, der Philipp fühlt so ein bisschen zurückhalten. Und den würde ich jetzt auch gerade mal fragen, weil du warst ja angekündigt als Mr. Fassade. Gibt es denn eigentlich eine perfekte Fassade, die auf die alle Entwicklungen hinauslaufen? Also gibt es irgendetwas, was man anstrebt, was man noch nicht erreicht hat, was man auch vielleicht irgendwann mal erreicht? Ich habe es in meinem Skript hier auch geschrieben. Also für mich ist ja die perfekte Fassade die menschliche Haut oder vielleicht auch die Haut eines Elefanten, wie auch immer. Gibt es so etwas im nicht lebenden Bereich?
Tja, wenn wir die perfekte Fassade entwickeln würden, dann wären wir fast am Ende der Diskussion, ne?
Aber was wäre die so ganz, kann man das sagen?
Also wenn du das jetzt auf die Haut beziehen möchtest, ich meine, jeder Mensch ist auch irgendwie anders. Es gibt zwar eine Hülle, die jetzt, sag ich mal, irgendwie den Menschenkörper begrenzt, aber letztendlich die Ausdrucksweise und was man da draus macht, ist immer wieder anders und ist in einem anderen Kontext zu sehen. Und genauso sehe ich das mit Fassaden. Also die müssen natürlich, sage ich mal, die technischen Anforderungen und so weiter erfüllen und bauphysikalisch und so weiter gut funktionieren und robust sein. Und dann kommt aber noch die zweite Ebene dazu, die das Gebäude in einen Kontext setzt. Und das ist natürlich immer wieder anders. Und das ist auch was Atmosphärisches, was irgendwie auf eine Gefühlsebene auch manchmal wirkt, zum Beispiel durch Farbe oder auch durch eine gewisse Materialität. Mhm. Und da gibt's keine perfekte Fassade. Ich kann nicht sagen, das Material kann ich jetzt überall setzen. Dann wären wir wieder im internationalen Stil, wo irgendwie alles gleich war.
Würdet ihr euch dem anschließen? Der Traum von der perfekten Fassade, der ist gar kein Traum, sondern es ist einfach eine immer wieder Arbeit an dem Thema.
Ich glaube auch, dass es immer wieder Arbeit ist. Und ich glaube, der Lohn dieser Arbeit ist, wenn man eine Fassade in den Stadtraum positioniert hat, mit der sich dann Menschen identifizieren können. Und weil du eben nach einem Sauerbruch-Hatten-Projekt gefragt hast, haben wir das ganz eindrücklich erlebt am Beispiel vom GSW-Hochhaus, wo es wirklich eine Petition gab, als die Fassade saniert werden sollte, wo sich plötzlich eine Stadtgesellschaft dann auch dazu positioniert hat. Und da hatten wir den Eindruck, da hat das Büro doch etwas geschaffen, was einen Mehrwert hat und was lange trägt.
Definitiv. Also ich, ich finde es ja auch immer noch eins der ganz zentralen Projekte von diesem Büro, was definitiv erhalten bleiben muss und gut gepflegt sein muss und überhaupt. Aber eine gute Überleitung zum Thema, jetzt kommen wir endlich dazu, zur Farbe. Ich habe so das Gefühl, dass die Verwendung von Farbe nicht so ein deutsches Thema ist. Also ich glaube, die Deutschen haben Angst vor der Farbe. Stimmt das eigentlich? Und wie ist da euer Erlebnis damit? Ihr macht ja viel mit Farbe. Werdet ihr manchmal so schräg angeguckt, so nach dem Motto, oh, jetzt kommen die wieder mit ihren bunten Fassaden?
Ja, vielleicht. Also ich bin mir nicht sicher, dass das nur ein deutsches Thema ist. Ich glaube, in alle kälteren Länder, wo die Sonne nicht so hoch steht, ist natürlich Farbe auch was Besonderes, weil die Umgebung und das Licht anders ist. Und die Länder, wo es viel Sonne gibt und ganz anderes Klima, ist es viel farbenfroher, so wie in der Mediterranee oder in Brasilien oder so. Da hat man dann ganz andere Mutigkeit zur Farbe. Aber ich glaube auch, dass es hier überhaupt also Farbe ist ja immer in meiner Meinung sehr subjektiv. Da kann kein, also es gibt nicht zwei Leute, das genau die gleiche denkt. Und das macht dir natürlich sehr vulnerable als Architekt, weil jeder kann was dazu sagen. Das ist nicht so, dass das ist gut und das ist schlecht. Das gibt es bei Farbe nicht. Und ich glaube da, dass der Kultur hier, es ist schwierig, sich so zu aussetzen. Ich finde aber, dass es sich langsam verändert, dass es gibt Büros jetzt, dass sich das Thema langsam anmutet. Ich glaube, die Verwiderungstrend, sage ich erstmal, leitet es auch dazu, weil du Materialien nehmen musst, was vorhanden ist und das Beste daraus machen. Und ist Farbe vorhanden, muss man das nutzen. Also wir können nur hoffen, dass mehr Kollegen sich daran traut, weil für uns ist das ja noch ein Mittel, das wir haben, wenn wir Architektur machen. Wir nutzen ja Licht und Konstruktion und Material wie alle anderen, aber wir haben auch Farbe. Das heißt, wir haben noch ein Tool, wie man gute Architektur machen kann, was wirklich auch Spaß machen zu benutzen.
Ich glaube, das ist auch der ausschlaggebende Punkt, dass wir es als, als noch ein Material begreifen, weil der Verwendung von Farbe wird immer oft so was Dekoratives zugeordnet. Und Dekoration, damit wollen wir eigentlich architektonisch gar nichts zu tun haben. Oder das wird immer direkt so ein bisschen, da wird die Nase gerümpft. Und dabei ist es das für uns gar nicht. Für uns ist das eine Materialität, diese Farbigkeit. Auch um einen Maßstab zu brechen, kann sie nützen. Also man fühlt sich in der Dimension beraubt, wenn man nicht in Farbe denken darf.
Aber Farbe funktioniert tatsächlich ja am besten dort, wo wenig Farbe ist. Also dieses Akzent setzen. Ich habe es in meinem Skript aufgeschrieben, wenn alle deutschen Büros, die in Deutschland bauen und planen, Sauerbruch-Hattens wären, dann wäre die Stadt bunt. Würde das Farbige da noch funktionieren oder wäre es nicht aufgehoben dann im Bunten?
Wenn alle
einzelne
gute Farben machen könnten, wäre das kein Problem.
Das wäre dann ein nicht endender psychedelischer Traum.
Wir müssen uns ja jetzt nicht besonders hervortun, bloß weil wir Farbe benutzen. Also das ist ja nicht, um uns sozusagen zu profilieren.
Ich hatte auch eher gedacht, es ist auch Glück, dass man da noch alleine ist.
Ja, aber es gibt ja auch Städte, wo, was weiß ich, Ziegelbauten irgendwie gebaut werden, die dann sehr rot sind, die Städte. Und da können wir uns natürlich genauso gut positionieren und greifen auch die Umgebung auf und so weiter. Also wenn wir irgendwie in Gebieten sind, wo sehr viel Grün ist, wir nutzen einfach auch die Umgebung, um die Gebäude zu gestalten und farblich auch zu akzentuieren.
Kommt denn eigentlich das komplette Know-how zum Thema Fassade aus Sauerbruch-Hatten oder wer sind eure kongenialen Mitplayer beim Entwerfen, beim Realisieren, beim Entwickeln, wie auch immer. So, wen braucht man noch dazu?
Also wir haben uns natürlich in den letzten Jahrzehnten Repertoire angeeignet und Know-how angeeignet, was wir auch ständig weiterentwickeln im Büro selber. Und wir wollen natürlich auch die Themen so weit wie möglich selber begleiten und geben ungern Sachen aus den Händen. Also wir sind auch gerne vom Entwurf bis zur Ausführung dabei und diskutieren mit den Firmen, wie was ausgeführt wird. Teilweise haben wir natürlich Fassadenplaner, die uns da unterstützen, oder auch von Seiten Bauphysik. Das ist natürlich Simulation und so weiter auch ein unwahrscheinlich hilfreiches Werkzeug, um Fassaden zu gestalten. Aber ich sag mal, die Hauptschwerpunkte und die Entwicklung der Fassaden, das liegt im Büro. Und das ist auch, sag ich mal, das, also wirklich der Schwerpunkt hier im Büro.
Aber man muss dazu sagen, dass wir vom Wettbewerbern immer in Kollaboration mit Fachplanern arbeiten. Das hilft ja auch. Also wir arbeiten immer mit TGA-Planer sowie mit der Statiker. Und das hilft natürlich, wenn man von Minute 1 da in Dialog sind und auch, wir haben auch überlegt, wenn man ein statisches Fassad macht, dann kann man sofort das in Kollaboration besprechen. Und ich glaube, dass das auch uns, wir lernen ja auch ständig davon und hat das Gefühl, dass wir dadurch natürlich, also es gibt wenige Firmen, dass uns mehr als uns unsere Art von Fassaden machen können, weil wir das natürlich auch sehr.
Ja, deswegen, ich sage ja, also das, die Randbedingungen, die sind für uns teilweise sehr, sehr hilfreich. Also was vielleicht für andere ein Korsett ist, ist für uns die Herausforderung. Also wenn wir irgendwie Angaben vom Statiker oder vom Bauphysiker bekommen, dann ist das manchmal ein Thema in der Fassade. Wie sind die Windrichtungen? Wie funktioniert die Lüftung des Gebäudes? Wie funktioniert die Sonneneinstrahlung im Tagesverlauf? Und da entstehen auch manchmal Fassadenkonzepte daraus.
Das ist nochmal ein interessantes Stichwort. Zieht so ein bisschen in die Richtung, was Fassaden können müssen. Ich denke an euer Münchner Projekt Sammlung Brandhorst. War ja unter anderem auch eine Auflage, dass diese Keramikkacheln den Straßenlärm so ein bisschen reduzieren sollen. Was ist denn da? Im Augenblick gibt es Fassaden, die Luft reinigen sollen, können möglicherweise auch. Was ist denn da so das Spektrum? Was muss denn so eine Fassade? Muss sie eigentlich alles machen? Also es gab mal eine Medienfassade, die gibt's gar nicht mehr. Ne?
Da traut man sich eigentlich kaum noch ran. Das hat aber keinen gestalterischen Hintergrund, sondern eher einen Nachhaltigkeitsaspekt und den Aspekt der Lichtverschmutzung, weswegen man da jetzt kritischer geworden ist. Vielleicht zu Recht. Aber ansonsten muss eine Fassade ist ein Alleskönner. Ja, die muss Schallschutz können, die muss wärmen, kühlen, verschatten, belichten. Und die ist ja auch einer unglaublichen Regelwut unterworfen, was leider auch ein Teil der Gestaltung ausmacht. Sind wir traurig drüber, aber kommen wir nicht raus.
Wird der Gebäudetyp E Abhilfe schaffen? Ist das sowas? Kann man da dann vielleicht mehr machen, dass gewisse Standards runtergeschraubt werden?
Vielleicht wird der Umstieg auf wirklich viel mehr erneuerbare Energien Sinn machen. Dann muss ich nicht mehr so viel dämmen und habe einfach mehr Freiheit. Das würde was helfen. Der Gebäudetyp E, da müssen wir mal gucken, wo wir da landen in der Diskussion. Ja. Der heißt für uns vor allen Dingen experimentieren. Im politischen Kontext heißt er eher Standards runter, weil günstiger bauen. Da sind wir noch nicht ganz gleichgeschaltet, glaube ich, in den Zielsetzungen, die da diskutiert werden.
Was sind denn Materialien, die man heute gar nicht mehr verbauen darf? Ich kann mich an eine Architektin erinnern, deren Namen ich jetzt nicht nenne. Die hat gesagt, wir machen nie wieder was mit Aluminium. Was in der Zukunft, ich würde mal sagen, war vor 5 Jahren auch nicht stimmte. Sie haben weiterhin Aluminium verwendet. Gibt es Dinge, die man ausschließt, oder ist es immer, das Material muss, also wir wählen das Material nach dem, was die Aufgabe am besten erfüllt.
Also Aluminium ist ja da ganz gut, weil du fast 100% Recycle Aluminium haben kannst. Es gibt Rottöne, das wir nicht mehr benutzen dürfen, weil die einfach
Farbe
giftig sind. Ja. Sonst kann ich so auf dem Schnellen nicht sagen, dass wir versuchen natürlich immer lokal zu arbeiten. Das ist ja auch mit Bauherren eine Diskussion, dass man guckt, wenn man mit Stein arbeitet, dass es dann lokal gesourced ist oder auch natürlich mit Holzbau oder
Ja, also wir sind da von Beginn an eigentlich relativ materialoffen und stellen auch unterschiedliche Materialien gegenüber und untersuchen die dann aber, inwiefern in dem Gebäude die bestmöglich eingesetzt werden können. Und was für uns natürlich auch ein anderer Aspekt ist, ist, dass man möglichst robust und sortenrein auch baut, ne? Also dass man wenig Sandwich-Materialien verwendet und sowas. Also immer mit dem Aspekt, ich kann das auch in Zukunft rückbauen, sortenrein rückbauen und möglicherweise wiederverwenden. Und da ist Aluminium als hinterlüftete Fassade kein schlechtes Material. Also das ist ja mittlerweile bis zu 95% Recyclingmaterial. Das schließen wir auf keinen Fall erstmal aus.
Wenn es teurer wird, wie kann man das dann Bauherren gegenüber irgendwie argumentieren? Das ist so nach dem Motto, du hast dann aber auch eine Immobilie, die vielleicht auch zukunftsfähig ist, weil der Markt einfach solche Immobilien auch verlangt mittlerweile. Ist das so oder ist es immer noch nicht so ganz angekommen?
So, es kommt auch an, also da merken wir schon große Unterschiede von Projekt zu Projekt. Du hast natürlich ein ganz anderes Budget, wenn du einen sozialen Wohnungsbau machst, im Vergleich zu einem Bürogebäude oder ein Kulturgebäude. Das muss man auch den Bauherren verstehen. Ne? Die stehen ja auch auf sehr schwierige Aufgaben heutzutage. Aber wir versuchen dem immer zu beraten, dass es immer dieses Investment wert ist, weil wir eben alle gemeinsam diese Verantwortung trägt. Und da, glaube ich, ist das schon angekommen bei den Bauherren.
Ich glaube, wir könnten da noch ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich glaube, dass die Zertifizierungssysteme da noch ein bisschen genauer hinschauen könnten, was die Materialien angeht und deren CO2-Gehalt. Was du gesagt hattest mit verklebten Werkstoffen, sowas verwenden wir tatsächlich überhaupt nicht mehr. Das kann aber gerade, was das Stichwort Aluminium angeht, da gibt es unheimlich viele Produkte auf dem Markt, verklebte Sandwich-Paneele, die dann vermeintlich billiger sind. Und sowas muss man, glaube ich, im Rahmen von Zertifizierung oder Förderungen, wenn man selber diese Überzeugungsarbeit nicht leisten kann, noch so ein bisschen in den Fokus rücken. Das würde, denke ich, helfen. Und das Regionale, also wenn man jetzt Schiefer aus Brasilien importieren muss für ein Haus, dann kommt es für uns auch nicht in Frage.
Oh ja, und wenn der Bauherr sagt, das sind 15%, die ich bei einer, weiß ich, das sind dann 500.000 Euro, die ich dadurch spare, wie kommt man dann da raus? Also dann würde man sagen, dann, das mache ich nicht mehr.
Dann müsste man gucken, dass man eine andere Alternative findet, die in diese Range reingeht.
Also schon Überzeugungsarbeit und nicht Verweigerung.
Ja, aber ich glaube nicht, dass wir so weit gehen würden, dass wir dann auf was zurückgreifen würden, wo wir wirklich nicht mehr dahinter stehen können. Das würden wir nicht machen.
Gut, aber ihr habt doch, glaube ich, ein bisschen den Vorteil, dass ihr euch Bauherren nicht aussuchen könnt. Aber
das ist schön.
Ja.
Aber wir haben tatsächlich habt sehr Bauherren, gute Bauherren.
Die auch verstehen, worum es geht, denke ich mal.
Ja, aber ich glaube, da sind wir auch flexibel genug, dass wir sagen, wir müssen jetzt nicht unser Fassadenkonzept auf alle Gewalt durchbringen, egal was es nachher irgendwie für Nachteile hat, sondern wenn der Bauherr sagt, das geht nur, weil ich den Schiefer aus Brasilien nehme, dann müssen wir, glaube ich, nochmal über unser Fassadenkonzept nachdenken und vielleicht Alternativen entwickeln, die für alle Seiten funktionieren.
Gebrauchte Materialien, ist das ein kommendes Thema für die Fassade? Wenn ja, was würde das für ein Material, was seht ihr da?
Also alles. Wie gesagt, Aluminium ist eigentlich total gut zu wiederverwenden, aber auch
Ich meine jetzt tatsächlich gebrauchte Materialien, also ja, nicht,
genau.
Nichts Recyceltes.
Aluminiumpaneelen.
Okay.
Zum Beispiel, da haben wir einen Wettbewerb gemacht, wo wir versucht haben, die wieder zu verwenden auf der Neuentwurf. Sonst alle Metallen sind ja eigentlich dafür geeignet.
Ja, wobei man ehrlich sagen muss, das ist sehr noch in den Kinderschuhen. Ne? Also sag ich mal, die Datenbank ist nicht vorhanden. Wo kriege ich die gebrauchten Materialien? Wie kann ich damit planen? In welchem Zustand sind die? Fenster kann ich nicht wiederverwenden. Wer zertifiziert mir die? Und wie kann ich die wieder einsetzen? Die sind überhaupt nicht mehr auf technischem Standard. Also es gestaltet sich dann im Detail doch relativ schwierig.
Also da sind wir noch weit von entfernt. Aber ist denn das, was im Augenblick ihr an neuen Projekten macht, ist es auch so, dass ihr über diese BIM-Modelle, sage ich mal, Material, Archive anlegt? Also da werden ja alle Materialien gelistet. Kann man rein theoretisch auf eure Projekte in 20 Jahren zugreifen, wenn man die auseinandernehmen möchte?
Der Anspruch beim Bauherrn, der besteht zunehmend bei uns auch, dass wir die BIM-Modelle so aufbereiten, dass sie nachvollziehbar werden. Da gibt es ja jetzt auch Dienste, ich will jetzt keine Werbung machen.
Ja.
Ne? Ja. Wir kennen sie. Und das sind Kooperationen, über die wir auch nachdenken, natürlich.
Ja. Hinter welcher Fassade werden wir in Zukunft leben?
Ich glaube tatsächlich, dass die Fassade sogar mehr machen können müssen als jetzt. Und ich hoffe, dass die einfacher dadurch wird, Das sind natürlich so Traumszenarien, aber wir finden die monolithische Fassade wieder spannend, wo es viel machen können und dadurch die Masse hat. Aber gleichzeitig gibt es ja jetzt die technischen Fortschritte, dass man wirklich Fassaden machen können, das zu sein kann, das offen sein kann, das grün sein kann. Das glaube ich, wird sich weiterentwickeln und auch uns unter strengere, weil ich hoffe, dass die Fortschritte und die Politik strenger werden, dass es uns mehr in die Pflicht setzen, nicht...
Aber nicht strenger in noch mehr.
Ja, aber strenger in was gewollt ist, dass das die Bauherren dazu zwingen, mehr zu machen. Wir wollen ja nie Sachen zweimal machen. Wir versuchen ja in jedes einzelne Projekt nach vorne zu kommen. Und da braucht man natürlich die Unterstützung beides von der Bauherrschaft, aber auch von der Politik, dass man das schafft als Architekten. Wir sind ja nur Architekten.
Oh. Das darf jetzt keine Ausrede sein.
Nee, absolut nicht. Aber wir können mit Ideen kommen, aber wir können das nicht händlich zahlen und bauen. Und was Problem ist mit, also oder vielleicht die Möglichkeit ist mit Gebäude, Typ E ist ja, dass man Sachen machen kann, dass man vorher nicht konnte. Aber dann muss es ja auch wirklich so werden, dass man wirklich Sachen machen kann, dass man nicht vorher konnte. Dass es nicht die Ausrede ist, dass wir technische Fassaden nicht machen können, weil es der und der und der Klassifizierung nicht kann, obwohl alle sagen, es ist technisch möglich.
Ja, ja. Philipp, deine Fassade.
Ja, ich schwanke immer so ein bisschen zwischen robuste Fassade, also wie kann sich eine Fassade irgendwie, wie robust ist eine Fassade, in sich auf Änderungen einzustellen, sowohl von innen als auch von außen. Und was kann man damit, also was kann man berücksichtigen und wo sollte man vielleicht lieber die Finger davon lassen, weil das zu viel Technik in der Fassade zum Beispiel ist, wo man genau weiß, in 10 Jahren ist die veraltet oder die kann eh keiner betreuen oder pflegen und man geht vielleicht wieder einen Schritt zurück und sagt, man legt mehr in die Verantwortung der Nutzer zum Beispiel.
Fensterläden fällt mir da an.
Fensterläden, Fenster mal aufmachen zum Lüften, nicht alles automatisch. Und von innen heraus gesehen, Umnutzung wird, glaube ich, ein ganz großes Thema werden. Also Büros braucht man vielleicht weniger, wird zu Wohnungen gemacht. Vielleicht ändert sich das auch wieder, größer, kleiner. Und wie kann die Fassade da am besten drauf reagieren? Ohne alles abzureißen und neu zu machen, sondern vielleicht einfach ein bisschen einfacher, robuster, aber trotzdem flexibel genug sein.
Du hast das letzte Wort, Sibylle.
Das ist aber schwierig. Ihr habt schon so viel gesagt, was ich, wo ich einfach denke, finde ich auch. Ich glaube, unsere Planungskultur muss bunt bleiben. Wir haben im Moment so eine Diskussion, wo man das Gefühl hat, die Parametrie ist so eng geworden, dass man Gefahr läuft, wenn man sich nicht sehr müht, dass es sehr gleichförmig wird und auch das einfache oder kostengünstige Bauen dann vermeintlich zu Baukastenlösungen führt. Und ich habe die Hoffnung, dass man ganz schnell erkennt, dass das nicht der richtige Weg ist, sondern dass unsere Planungskultur total bunt und individuell bleiben sollte. Ich meine da jetzt nicht eine Gestaltungswut mit, sondern eine Fassade ist einfach ein Maßanzug, eine Haute Couture und nichts, was ich von der Stange besorge. Und das sollte sich auch in Zukunft durchsetzen.
Wow. Hast du das irgendwo aufgeschrieben, das Schlusswort? Ich sage jedenfalls vielen Dank für das lebendige Gespräch. Ich glaube, wir haben, also ich jedenfalls, wieder viel gelernt. Dafür Dankeschön und tschüss.
Gerne.
Danke dir.
Tschüss.
Das war DBZ, der Podcast. Die DBZ berichtet praxisnah für und mit Architektinnen und Bauingenieuren und nutzt dafür vielfältige Medienkanäle. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen sowie mittlerweile 113 DBZ-Podcasts gibt es auf dbz.de.